Ich lese den Predigttext im 2. Korinther, Kapitel 4. Gott hat uns diesen Dienst übertragen und uns dazu sein Erbarmen geschenkt. Deshalb lassen wir den Mut nicht sinken. Im Gegenteil, wir verzichten auf alle Heimlichtuerei, als ob wir uns für etwas schämen müssten. Wir treiben kein falsches Spiel und verdrehen das Wort Gottes nicht. Weil wir uns vor Gott verantwortlich wissen, verkünden wir frei und offen die Wahrheit. Dadurch empfehlen wir uns jedem Menschen, der auf sein Gewissen hört. Und dennoch kann die gute Nachricht, die wir verkünden, wie von einem Schleier verhüllt erscheinen. Sie ist aber nur für die Menschen verhüllt, die verloren gehen. Der Gott unserer Zeit hat die Sinne der Ungläubigen in Blindheit geschlagen. Denn für sie sollte das Licht nicht scheinen, das die gute Nachricht bringt. Dieses Licht ist die Herrlichkeit von Christus, der das Abbild Gottes ist. Wir verkünden schließlich nicht uns selbst. Vielmehr verkünden wir Jesus Christus, den Herrn. Uns hat Jesus nur dazu bestimmt, euch zu dienen. Gott hat eins gesagt: Aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Uns sollte ein Licht aufgehen und wir sollten erkennen, es ist die Herrlichkeit Gottes, die wir sehen, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass unsere überragende Bedeutung von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, mit Jesus zu sterben. Denn an unserem Leib soll ja auch sichtbar werden, was es heißt, mit Jesus neu zu leben. Durch Jesus sind wir mitten im Leben ständig dem Tod ausgeliefert. Denn auch das Leben von Jesus soll an unserem sterblichen Leib sichtbar werden. Man könnte meinen, dass bei uns eher der Tod am Werk ist, aber bei euch das Leben. Wir haben den Geist empfangen, der uns glauben lässt. Es ist derselbe Geist, von dem es in der Heiligen Schrift heißt: Ich habe geglaubt, deshalb habe ich geredet. Genauso glauben wir und deshalb verkünden wir die gute Nachricht. Wir wissen ja, Gott hat Jesus, den Herrn, auferweckt. Er wird auch uns gemeinsam mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich treten lassen. Denn alles geschieht für euch. Die Gnade soll immer größer werden durch die wachsende Zahl von Dankgebeten. Und dadurch soll auch die Herrlichkeit Gottes umso größer werden. Das ist der Grund, weshalb wir den Mut nicht sinken lassen. Unsere menschlichen Kräfte werden zwar aufgezehrt, aber innerlich bekommen wir Tag für Tag neue Kraft. Denn die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht. Doch sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht nur auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich.
Das war ein wenig länger, aber man kann diesen Paulus, gerade in dem Kapitel, einfach schlecht zerlegen, ohne Teile des Sinns zu verlieren. Deswegen haben wir uns mal den ganzen Text angehört und das ganze Kapitel des vierten Kapitels des zweiten Korintherbriefs gegönnt. Liebe Gemeinde, in den Jahren 1947 bis 1956 ist ein ziemlich erstaunlicher Fund gemacht worden. Die Legende, die wahrscheinlich so zur Hälfte stimmt, geht so, dass ein Ziegenhirte eine Ziege verloren hat, so im südlichen Teil des Landes Israel, und auf der Suche nach der Ziege, die sich in der Höhle versteckt hatte, Steine nach der Ziege geworfen hat, um sie rauszutreiben, sag ich mal. Während er Steine reinschmeißt, hört er, dass da irgendwelches Geschirr klappert, Krüge zerbrechen, irgendwas zerbricht. Und er wird neugierig und denkt, okay, interessant, gucke ich mal nach. Was er findet, ist tatsächlich ein ziemlich großer Schatz. Er findet ungefähr in der Höhle und später anderen Höhlen ungefähr 850 Schriftrollen, die in der Zeit 250 vor Christus bis ungefähr 40 nach Christus entstanden sind. Unter anderem eine Rolle des Buches des Propheten Jesaja, ungefähr 7 Meter lang, relativ am Stück erhalten. Ungefähr 200 vor Christus ist diese Rolle geschrieben. Das ist der älteste biblische Text, den wir faktisch besitzen als Papierstück. Also ein riesengroßer Schatz, der versteckt war über fast 2000 Jahre in ziemlich instabilen, fragilen Tonkrügen, die der Ziegenhirte entsprechend dann eingeschmissen hat mit seinen Steinen. Paulus sagt, und das ist der Kernvers heute für dieses lange Kapitel, Paulus sagt, wir tragen diesen Schatz in irdischen Gefäßen. Und ich möchte zwei Fragen stellen. Was ist dieser Schatz und was sind die Gefäße? Also, was ist der Schatz? Ein Schatz, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen, zügig, ist etwas, was wertvoll ist, etwas, das schön ist, das begehrenswert ist und manchmal auch schicksalswendend. Also der große Fund des riesengroßen, wahnsinnigen Schatzes hat meinem Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Wir denken wahrscheinlich an eine Kiste voller Gold, ganz klassisch, so Piratengeschichtenmäßig. Wir denken vielleicht an eine Person bei Schatz oder auch an eine Erfahrung. Also eine Erfahrung, die mir wertvoll ist, die ich nicht vermissen möchte, die mich geprägt hat. Oder eine Erinnerung, an die ich gern zurückdenke und mich freue. Also, was meint Paulus mit Schatz? Was ist das Wertvolle, das Schöne, das Begehrenswerte, das Schicksalswendende, von dem Paulus hier spricht? Gehen wir auf Schatzsuche. Er sagt, er spricht vom Glanz des Evangeliums, von der Herrlichkeit von Jesus Christus, der Gottes Bild ist. Also Glanz klingt da schon erstmal Richtung Schatz. Noch genauer sagt er, dieser Glanz ist die Herrlichkeit von Jesus Christus. Was ist denn jetzt die Herrlichkeit von Jesus Christus? Ich mache euch mal vier mögliche Denkangebote, was denn oder worin die Herrlichkeit von Jesus bestehen könnte. Erste Möglichkeit, erste Denkrichtung, Jesus beendet die Frage, ob es einen Gott gibt und er beantwortet die Frage, ob Gott gut ist. Matthias Clausen, der mal hier in der Gemeinde lange Zeit gepredigt hat, Hochschulevangelist bei der SMD ist, hält öfter Vorträge an Universitäten und versucht irgendwie den Leuten plausibel zu machen, dass Glaube und Denken sich nicht so ganz ausschließt, im Gegenteil. Und da gibt es immer so bei diesen Veranstaltungen so ganz besonders fromme Christen, die so weit hinten sitzen und so ein bisschen checken, ob der da auch keinen Scheiß erzählt. Und die kommen am Ende dann auf ihn zu oft und haben dann wohlwollend, geben sie dem jungen Mann nochmal ein paar Tipps, was man vielleicht doch hätte besser machen können. Was sie besser gemacht hätten, wenn man sie gefragt hätte. Und dann kommt jemand auf ihn zu und sagt, ja, ich finde, sie reden einfach zu positiv von Gott. Und Matthias Clausen hat geantwortet, und das hat er mal Predigt hier gesagt, lange her, ich habe das nicht vergessen, er hat geantwortet, wissen Sie, ich glaube, man kann von Gott gar nicht gut genug reden. Jesus beendet die Frage, ob es einen Gott gibt und ob Gott gut ist. Erste Möglichkeit, die Herrlichkeit von Jesus Christus zu entdecken. Zweite Möglichkeit, Jesus zeigt uns Gott. Er zeigt, dass es Gott in diese Welt zieht, dass Gott nicht allein für sich sein will, er will bei uns sein. Er will uns nahe sein und er sucht uns. Er macht sich auf den Weg in diese Welt, er wird selber Teil dieser Welt, er verwickelt sich in diese Welt und kommt uns nahe. Der Berliner Theologe Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, dass wir eigentlich seitdem Gott Mensch geworden ist in Jesus, gar nicht mehr Gott denken können, ohne auch gleichzeitig an die Welt und die Menschheit zu denken. Und umgekehrt, wir können nicht mehr von der Welt reden als einem Ort, an dem Gott nicht gegenwärtig ist. Zweite Spur, Jesus zeigt uns Gott. Dritte Spur, noch etwas detaillierter, Jesus zeigt uns Gottes Herz. Er zeigt uns die Sehnsucht, die Gott hat nach uns Menschen. Er zeigt die Liebe, die Gott hat zu uns Menschen. Er verkörpert diese Liebe mit seinem ganzen Leben, mit all seinem Tun, mit dem, wie er gelebt, gewirkt, gehandelt hat. Zeigt er, Gott liebt diese Welt. Er liebt dich, er liebt mich. Und er zeigt uns, dass Gott, und wir wissen nicht, warum er das tut, aber dass Gott uns Menschen, euch, mir, in seinem eigenen Herzen einen sehr prominenten Platz einräumt. Gott hat damit viel Mühe und viel Ärger, er tut es trotzdem. Er will sein Glück und seine Liebe teilen. Er tut es einfach. Wir wissen nicht warum, aber er macht es. Und Jesus zeigt es uns. Jesus zeigt uns den Platz, den wir haben in Gottes Herz. Dritte Spur. Jesus zeigt uns Gottes Herz. Vierte Spur, letzte Spur. Jesus tauscht mit uns. Das Schicksal, das unser Schicksal wäre, wird zum Schicksal von Jesus. Jesus identifiziert sich. Er wird Mensch. Er kommt in die Welt Und er begibt sich in die Gottesferne, der Platz, in dem eigentlich wir sind. Und er geht an diese Stelle. Und er stirbt unseren Tod. Er nimmt auf sich, was unser Schicksal wäre. Und er sagt, ich meine es ernst, wir tauschen. Ich gehe an eure Stelle und ihr bekommt meine Stelle. Also das Schicksal von Jesus wird unser Schicksal. Wir sollen so werden, wie Jesus ist. Paulus schreibt ein paar Verse später, im 5. Kapitel, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus, Gottes Sohn, der nicht weiß, was Sünde ist, was es heißt, ohne Gott zu leben. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er tauscht. Tim Keller beschreibt es so. Im Weißen Haus nachts, unter Präsident Obama, ich betone das, weil er Kinder hat, die da leben. Im Weißen Haus nachts wird der Präsident geweckt. Und es gibt nur eine einzige Person, die das tun darf. Es ist nicht die Frau des Präsidenten. Es ist die Tochter des Präsidenten. Die Frau, wenn sie nachts den Präsidenten weckt, weil sie Durst hat, die kann sich selbst ein Glas Wasser holen. Das würde er vielleicht sagen. Er muss schon ein sehr, sehr guter Ehemann sein, wenn er sagt, Schatz, ich stehe für dich auf, bin zwar der Präsident der Vereinigten Staaten, aber hey, ich hole dir das Wasser. Aber wenn die Tochter des Präsidenten ihn weckt und fragt, dann muss er schon ein sehr schlechter Vater sein, wenn er nicht aufsteht und der Tochter Wasser holt. Also, ihr versteht das Bild. Kinder haben bestimmte Rechte und Privilegien, die einfach nur Kinder haben, gegenüber ihren Eltern. Und Jesus sagt, ihr sollt Kinder Gottes werden, Söhne und Töchter Gottes. Ihr sollt meinen Platz bekommen. Ich tausche mit euch. Und Paulus macht die mutige Aussage und sagt, wir wissen, dass so wie Jesus auferstanden ist von den Toten, so werden wir mit ihm auferstehen. Wir werden eines Tages, so wie er, den Tod überwinden und ewig leben. Sehr konkret, sehr körperlich, das ist die Hoffnung des ewigen Lebens. Also Jesus tauscht mit uns. 4 mögliche Spuren, über die Herrlichkeit von Jesus Christus nachzudenken. Ist das jetzt der Schatz, von dem Paulus spricht, die Herrlichkeit von Jesus? Ja, und es geht noch ein bisschen weiter. Wir können das noch ein bisschen vertiefen, wir können noch ein bisschen weitersuchen. Denn die Frage ist ja, woher weiß ich das alles? Woher weiß Paulus das? In welchem Recht stelle ich mich hier hin und behaupte einfach mal so, dass Jesus die Frage nach Gott beendet? Natürlich gibt es einen Gott, natürlich ist Gott gut. Und in Jesus sehen wir das. Ja, wie komme ich denn darauf? Also wie kann ich mir da so sicher sein? Das sehen viele Menschen ganz anders. Paulus schreibt, Gott hat eins gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Uns sollte ein Licht aufgehen und wir sollten erkennen, es ist die Herrlichkeit Gottes, die wir sehen, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Paulus macht hier einen ziemlich irren Vergleich. Er sagt, es gab eine Zeit, da gab es noch kein Licht. Ganz, ganz am Anfang der Bibel lesen wir davon. Und dann hat Gott gesagt, es werde Licht. Und dann wurde es hell. Und er sagt, genauso ist es bei euch. In eurem Herz muss jemand Licht anschalten. Da muss Gott, wie am ersten Tag, als er die Welt geschaffen hat, sagen, es werde Licht. Damit wir erkennen können, dass in Jesus Gott Mensch wird. Damit wir erkennen, dass die Herrlichkeit von Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes ist. Und dass, wenn wir ihn sehen, Gott selber sehen. Wir können das nicht machen. Ich kann nicht sagen, ab morgen glaube ich daran. Nein, Gott muss das in mir bewirken. Gott muss in meinem Herzen Licht anschalten. Das können wir nicht tun. Es ist Gottes Werk und das Ergebnis ist, wir erkennen die Herrlichkeit von Jesus Christus. Noch ein Schritt weiter. Dieses Licht, sagt Paulus, ist der Geist des Glaubens. Es ist Gottes Geist, der Glauben weckt in uns. Es ist, sagt Paulus, eine Art Anzahlung, die Gott uns gibt. Er sagt, ich lege einen Teil von mir selbst in euch hinein, um euch zu zeigen, dass ich es ernst meine. Es ist ein Pfand, ein Beweis. Und das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist Gott selbst. Und damit sind wir beim Schatz. Der Schatz, von dem Paulus spricht, ist Gott selbst. Gott, der selber in mein Leben kommt. Gott, der Vater, der mich liebt. Als ein Kind, Stichwort Präsidententochter. Gott, der mich liebt und ich kann diese Liebe ablesen im Leben von Jesus Christus, der es verkörpert, der um mich wirbt, der mich einlädt. Und Gott, der Heilige Geist, der Teil meines Lebens wird, der in mein Leben, in mein Herz einzieht. Man kann es noch einmal anders drehen, den Gedanken, und sagen, Gott macht dich zu seinem Schatz. Gott macht dich zu seinem Schatz. Wenn du das erkennst, wird Gott zu deinem Schatz. Und dann kommt dein Herz zur Ruhe, weil es nach Hause kommt. Weil Jesus sagt, da wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Wenn Gott dein Schatz ist, ist dein Herz zu Hause bei Gott. Das ist die Frage nach dem Schatz. In all der Kürze, der Versuch mal, das große Geheimnis Gottes ein wenig zu beleuchten. Was sind die Gefäße? Was können wir uns darunter vorstellen? Denn Paulus sagt, dieser Schatz befindet sich in irdischen Gefäßen. Was er zuallererst meint, ist ganz schlicht mein Körper. Er schreibt im 1. Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst. Paulus sagt, dein Körper und natürlich etwas größer gedacht, dein Leben ist dieses Gefäß, dieses irdische Gefäß, tönend, schreibt Luther, das meint so irdisch tönend, also ungefähr sowas wie dieser Tonkrug. Das wäre ungefähr das, was man vielleicht sich vorstellen kann, vielleicht ein bisschen größer, eher so Qumran-mäßig oder 1,80 oder 1,65, je nachdem, wie groß du bist. Was ist das Besondere an diesem Gefäß? Das Besondere an diesem Gefäß ist, dass es zerbrechlich ist. Alle wach? Dieses Gefäß ist zerbrechlich. Unser Leben ist zerbrechlich. Unser Herz ist zerbrechlich. Ihr kennt vielleicht Udo Lindenbergs Lied, ein Herz kann man nicht reparieren. Unser Herz ist verführbar. Es sucht sich falsche Schätze, die nicht das halten, was sie versprechen und uns am Ende ärmer machen, als wir vorher waren. Unser Herz ist zerbrechlich. Unsere Seele ist zerbrechlich. Das Bild von Seele in der Bibel ist immer ein Bild von Bedürftigkeit, von Abhängigkeit, von Durst. Davon, dass wir etwas brauchen. Unser Körper, Paulus sagt, unsere Kräfte werden täglich aufgezehrt, von Tag zu Tag. Und eines Tages werden wir dieses Haus verlassen, dieses Lebenshaus, dieses Gefäß. Eines Tages werden wir sterben. Ich möchte zwei Gedanken dazu äußern, was Zerbrechlichkeit für uns bedeuten kann. Was es bedeutet, dass Gott den Schatz in zerbrechliche Gefäße packt. Erstens, ich glaube, dass Zerbrechlichkeit eine große Entlastung ist. Vielleicht sollte man sagen, eine Enttäuschung. Wir werden enttäuscht. Eine Entlastung, weil du musst nicht mehr sein, als du bist. Du bist zerbrechlich. Dein Leben, mein Leben ist und bleibt zerbrechlich. Es hat Risse, es hat Brüche, es sind Fragmente und wir kriegen das manchmal auch nicht mehr so richtig zusammen. Ihr kennt das vielleicht. Und es kann eine Entlastung sein, zu verstehen, das ist erstmal nicht schlimm, dass das so ist. Und das ist auch nichts, was Gott jetzt wahnsinnig überrascht. Der Sänger Danger Dan, der Antilopengang, singt Folgendes. Denn seit du gesagt hast, dass du mich magst, so wie ich bin, komme ich wieder mit mir klar. Ich habe jahrelang gedacht, ich wäre nicht ganz normal, aber so ganz langsam komme ich mit mir klar. Wenn Gott dir sagt, dass ich dich so mag, wie du bist, vielleicht hilft dir das, klarzukommen mit dir selbst. Klarzukommen mit deinen Brüchen, Rissen, Fragmenten deines Lebens. Mit dem, was eben zerbrechlich ist, was kaputt geht oder kaputt gegangen ist. Also versöhne dich mit deiner Zerbrechlichkeit. Gott erwartet nicht, dass du vollkommen bist. Und Gott hat auch nie versprochen, dass unser Leben so laufen wird. Dass alles easy ist, dass nichts passiert, dass es keine Brüche und keine Risse gibt. Und lass dich nicht von dem Sichtbaren, von dem Äußeren ablenken. Wenn man das Leben von Paulus nimmt, der große Paulus, und wenn man seinen Erfolg von seinem Wohlbefinden abhängig machen würde, war er sehr unerfolgreich. Er hat viel gelitten, viel gekämpft, sein Leben war eigentlich ein Riesenkampf und eine Riesenanfechtung. Am Ende wurde er hingerichtet. Wenn ich daran ablesen will, ob er gesegnet war, ob Gott mit ihm war, dann würde ich vielleicht sagen, boah, weiß ich nicht. Aber darum geht es eben nicht. Gottes Nähe hängt nicht am Äußeren. Gottes Zuwendung lässt sich daran eben nicht ablesen. Psalm 34, aus dem die Jahreslosung stammt, heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gott verspricht, dass er mitten in unserer Zerbrechlichkeit wohnen möchte. Dass er dort zu finden ist. Dass wir nicht von den äußeren Begebenheiten darauf schließen dürfen, dass Gott, ob Gott da ist oder nicht da ist. Er verspricht, da zu sein. Und übrigens, Jesus kennt Zerbrochenheit. Gott selber ist in diese Welt gekommen und hat sich zerbrechen lassen. Es ist nichts, was ihm fremd wäre. Also Zerbrechlichkeit ist eine Entlastung. Unzerbrechlichkeit, zweiter Gedanke, ist eine Chance. Es ist die Chance, dass sich mal die Verhältnisse klären, die Prioritäten. Es ist die Chance zu erkennen, dass das, was mein Leben wertvoll macht, Gott ist. Es ist nicht meine Schönheit, nicht mein Erfolg, nicht meine Beliebtheit, meine Gesundheit, meine guten Taten, meine tollen Absichten. All das ist es nicht, was meinem Leben im Letzten Wert verleiht. Und Zerbrechlichkeit ist die Chance, das zu erkennen. Schmerzhafte Chance, aber eine Chance. Zu erkennen, der Schatz meines Lebens, der mich wirklich reich macht und der bleibt, ist Gott selbst. Gott, der sich mir schenkt. Und zu erkennen, dass alles Entscheidende tut und ist Gott. Er schenkt mir mein Leben. Ich kann mir das nicht, ich verdanke mich nicht mir selber. Ich bin mir geschenkt worden. Ich kann nichts dazu. Dass ich atme, dass ich lebe, dass ich in einer bestimmten Familie geboren bin, bestimmte Gaben habe. All das hat nichts mit mir zu tun. Mein Wert schenkt mir Gott. Den kann ich mir weder erarbeiten, ihn noch reduzieren. Gott spricht ihn mir zu, unabhängig von dem, was ich tue. Und mein Glauben, auch den schenkt mir Gott. Das Entscheidende in meinem Leben ist unsichtbar. Paulus sagt, ich bezeuge was Größeres als das, was ihr seht. Paulus war, wenn man so die Briefe liest, kein sehr ansehnlicher Mann. Jemand, den man übersehen hat, der ein bisschen bucklig war und schlecht reden konnte. Und er sagt, darum geht es doch gar nicht. Schaut doch nicht mich an. Ich weise auf was ganz anderes hin. Er sagt, wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, so wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Das Entscheidende ist unsichtbar. Und Zerbrechlichkeit ist die Chance, auf das Ewige zu schauen, auf das Unsichtbare. Glaube ist dann die Kunst, das Unsichtbare zu sehen, was ein Widerspruch in sich selbst ist, aber ich erkläre es euch. Glaube ist eine Schatzsuche. Jeden Tag den Schatz zu suchen, den Gott in mein Leben legt. Und ich bin mir sicher, das macht man nicht nebenbei. Das macht man nicht so mal eine halbe Stunde pro Woche, habe ich auch mal Zeit für meine Religiosität. Ich werde diesen Schatz nicht finden, wenn ich das nicht ernst nehme, wenn ich mir dafür nicht Zeit nehme, wenn ich nicht aktiv etwas dafür tue. Mein Glauben kann ich nicht machen. Das haben wir geklärt hoffentlich. Aber Gott zu suchen, nach diesem Schatz Ausschau zu halten, das kann ich tun. Da bin ich gefordert. Und ich glaube, ich brauche dafür Zeit und ich brauche dafür Fokus. Das mache ich nicht zwischen Facebook und Instagram und kurz nach der Vorlesung und auf dem Weg zum Café. Ich brauche dafür vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Deshalb mein Schluss. Wie können wir das Unsichtbare sehen? Oder wie gestalten wir die Schatzsuche? Ich habe drei Vorschläge. Das erste ist, bitte um Erleuchtung deines Herzens. Das ist die Grundlage. Bitte den Geist Gottes, dass er Licht anknipst. Und tu das ernsthaft. Nicht so, überhaupt mal gucken, hast du 5 Minuten Zeit? Bitte das ernsthaft. Meine es ernst und tu es nicht bloß einmal, tu es am besten jeden Tag. Bitte Gott, jeden Tag dein Herz zu erleuchten, die Herrlichkeit Gottes zu sehen in Jesus Christus. Bitte darum, allein in deinem Kämmerchen zu Hause, abends vom Schlafen gehen, morgens nach dem Aufstehen, bitte zusammen mit anderen Menschen. Zweiter Vorschlag, betrachte Jesus. Schau dir diesen Mann an und das Beste ist die Bibel dazu, denn da haben wir 4 Evangelien, wo das Leben von Jesus ausführlich beschrieben ist. Was hat er gesagt? Woran hat er gelitten? Was hat ihn genervt? Was hat ihn gefreut? Wen hat er kritisiert? Wer waren seine Freunde? Wer waren seine Feinde? Lies es. Lern diesen Mann kennen. Such ihn in dem Buch, was wir haben, was ihn ausführlich beschreibt. Betrachte ihn. Und neben der Bibel such dir gute Bücher, gute Predigten, Podcasts, Vorträge. Vielleicht ist Kunst dein Zugang, vielleicht ist es Musik, was auch immer dir hilft, Jesus kennenzulernen, nutze es und betrachte Jesus. Tu das allein, für dich, tu das zusammen mit anderen, tauscht euch aus, betrachtet Jesus. Dritter Vorschlag, begegne Jesus. Und das allererste und ich glaube der wichtigste Ort ist das Gebet. Mit ihm Zeit zu bringen, mit ihm zu reden. Und zum Beispiel könntest du anfangen mit dem Vaterunser. Das Vaterunser ist ein großartiges Gebet, was unglaublich viele Themen aufnimmt. Wenn du mal anfängst zu beten, Vaterunser, diese 2 Worte, was steckt da alles drin? Gott ist ein Vater, kein Sklaventreiber, kein Weltpolizist, kein Kumpel, er ist ein Vater. Und das heißt ja, wenn er mein Vater ist, bin ich sein Kind. Was heißt denn das für mich? Was heißt denn das dafür, dass Gott für mich Verantwortung trägt, dass ihm wichtig ist, wie es mir geht, dass es ihn beschäftigt? dass er es ernst nimmt. Und dass ich ein Kind bin, was heißt denn das jetzt? Und unser, also ich bin offensichtlich nicht allein, ich habe Familie. Interessant. Vielleicht sollen wir das mal zusammen beten. Also nimm dieses Gebet und mach dir mal die einzelnen Worte zu eigen. Meditiere sie durch, bete sie durch. Bete nach, was dort steht und komm mit Jesus ins Gespräch. Such Gemeinschaft, Gottesdienst, ein sehr bewährtes Mittel, in Gemeinschaft Gott zu suchen, dir zusprechen zu lassen, durch Musik, durch Gebete, durch eine Predigt, wer Gott ist, was Gott mit dir vorhat, wie er es meint. Und, das tun wir heute auch, feier Abendmahl. Das Abendmahl ist der Ort, wo Jesus seine Gegenwart auf ganz besondere Weise versprochen hat. In sehr einfachen, zerbrechlichen, überschaubaren Elementen. Ein Schluck Saft, ein Stück Brot, nichts Spektakuläres. Sehr einfach, aber sehr konkret. Und Jesus sagt, ich bin bei dir. Das Unsichtbare ist so konkret, konkreter noch, als das, was du da gerade isst. Aber nimm das, was du isst, mal als kleinen Beweis, als kleines Zeichen, dass ich da bin. Nimm mich auf. Ich werde Teil deines Lebens. Das ist Abendmahl. Wir feiern das gleich zusammen. Und ich lade euch ein, bittet um Erleuchtung eures Herzens, betrachtet Jesus, begegnet Jesus. Und ich wünsche euch, ich wünsche uns, dass wir in all dem entdecken, dass Gott der eine große, wahre Schatz unseres Lebens ist. Amen.